Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute Dienstag, den 27. Mai. Und ja, was soll ich sagen? Wir stehen am Beginn der saisonal schwachen Phase und gleichzeitig hält uns ein gewisser Mr. President Trump wieder einmal auf Zack. Seine Verlautbarungen bezüglich Zöllen, die er sofort erheben möchte und das dann wieder verschoben hat, führt natürlich wie gewohnt zu Volatilität, die manche lieben, manche hassen. Auf jeden Fall sind wir heute verbunden mit Lars Eriksson, Tradermacher von Stock 3. Mein Name ist Lothar Albert und bevor wir loslegen, noch kurz der Blick auf den Risikohinweis. Da seht ihr ihn schon und ihr wisst, alles, was wir hier sagen, ist keinesfalls als Empfehlung zu verstehen, sondern es handelt sich hierbei einfach um unsere Ideen und Meinungen. Und damit herzlich willkommen, Lars Eriksson.
Danke, Lothar. Freut mich, wieder dabei zu sein.
Ja, mich auch. Und wir legen heute mal los mit einem Instrument, das wir hier nicht so oft besprechen. Die einen lieben es, die anderen halten es für Quatsch. Die Rede ist vom Bitcoin. Der hat kürzlich wieder, ja, soll man sagen, die höchsten Kurse aller Zeiten hingelegt. In diesem Zusammenhang auch kurz der Hinweis. Wer den Bitcoin nicht direkt handeln möchte, es gibt bei der Lang und Schwarz Exchange natürlich auch Derivate, mit denen man sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse des Bitcoins setzen kann. So, und jetzt gerne Lars, deine Meinung.
Ja, also ich muss mal sagen, für mich war Bitcoin auch mal Quatsch. Das ist ein paar Jahre her. Aber ich dachte, was wird die Börse wohl draus machen aus einem Quatsch, der auf 21 Millionen Stücke begrenzt ist? Das klingt ja ganz spannend. Daraus könnte sich irgendwann mal, könnten sich Knappheitspreise ergeben. Mittlerweile halte ich es nicht mehr für Quatsch und bin auch langfristig investiert. Allerdings ist ein sehr, sehr volatiler Basiswert und unter dem Aspekt muss man sicherlich damit umgehen können. Und du hast es eben angesprochen, Zertifikate sind tatsächlich in diesem Fall ja auch nochmal eine Alternative, wenn es um die steuerliche Angelegenheit geht. Wir beide machen sicherlich keine steuerliche Beratung, aber Stand jetzt ist Bitcoin eben nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei. Und wenn man aber sagt, ich möchte hier nur eine Bewegung für ein, zwei, drei Wochen oder Monate mitnehmen, dann können auch aus meiner Sicht Zertifikate ganz interessant sein, weil man bei denen eben auf die Gewinne keine Einkommensteuer zahlt, sondern Abgeltungssteuer. Aber noch weniger als Aufforderung, irgendwie tätig zu werden, machen wir natürlich steuerliche Beratung. Kurzfristig sieht für mich der Bitcoin, deswegen habe ich ihn auch mitgebracht, bullisch aus. Wir handeln in der Nähe des Allzeithochs, welches gerade erst in der vergangenen Woche markiert wurde, bei 112.000 US-Dollar. Und charttechnisch sieht das für mich so aus, dass ich keinen Rücksetzer mehr sehen möchte unter 103.000 US-Dollar. Dann läge das Ziel und das war tatsächlich auch das ausgegebene Kursziel, welches ich mal im Jahr 2024 formuliert habe, da läge das Kursziel zwischen 120 und 130.000 US-Dollar. Wahrscheinlich zu wenig für die Bitcoin-Maximalisten, aber ich würde dann mal so einen kleinen Check dran machen und sagen, okay, auch dieser Zyklus hat wieder was gebracht und deswegen für mich ganz attraktiv.
Okay, ja, es werden ja noch ganz andere Kursziele gehandelt. Manche reden dann schon von Zahlen mit einer Null mehr hinten dran.
Kommt natürlich auch darauf an, wie alt man plant zu werden. Also bestimmt werden welche Kursziele noch dann erreicht. Aber du, wenn es einen Aufschlag gibt auf der Oberseite, dann beschwere ich mich nicht als Investierter, aber als Norddeutscher gehe ich da bescheiden und demütig ran.
Ja, die Zukunft wird es zeigen. So. Zur ersten Aktie, eng verbunden mit dem Bitcoin und der Name hat direkt das auch schon in sich, Coinbase, einer der großen Marktplätze, wo man Bitcoin und ja, alle anderen Kryptowährungen handeln kann. Coinbase ist auch in Deutschland sehr aktiv. Mittlerweile hört man auch, dass sie tatsächlich in das Trading von anderen oder mit anderen Instrumenten einsteigen möchten. Der Aktienkurs selbst hat sich ja wieder ein bisschen berappelt, nachdem er zuletzt Anfang des Jahres geschwächelt hat. Lars, deine Einschätzung bitte zu Coinbase.
Coinbase habe ich heute mal mitgebracht, weil ich in den letzten Wochen und Monaten nachvollziehbar ein paar Mal die Frage gestellt bekommen habe, Naja, in der Vergangenheit war Bitcoin ja ganz gut, aber einige Altcoins, also so nennt man letztlich alles, was eben nicht Bitcoin ist, Ether, Solana, Ripple und so weiter oder XRP. Was ist mit denen? Müsste da nicht dann jetzt auch was kommen? Zum Teil ist ja schon was gekommen, aber fairerweise, alle Altcoins sind von ihren Allzeithochs weit entfernt, ganz im Gegensatz zu Bitcoin. Und Coinbase hat eine erstaunlich hohe Korrelation zu diesem Korb aus den Altcoins. Und deswegen habe ich sie mal mitgebracht, weil sich das charttechnisch einigermaßen gut einordnen lässt, bei aller Volatilität, die die Aktie natürlich hier mit sich bringt. Alles, was oberhalb von 230 US-Dollar stattfindet. Momentan ist die Aktie vorbörslich, ist als kleiner Zeitstempel bei 270 US-Dollar, 263 US-Dollar geschlossen am vergangenen Freitag. Alles, was oberhalb von 230 US-Dollar stattfindet, wird meines Erachtens zu neuen Allzeithochs führen. Und das sieht nicht unattraktiv aus.
Okay, ja, dann machen wir einen Sprung zurück, nicht wirklich in die Old Economy, sondern ja, zu einem Wert, den jeder kennt, Alphabet, früher bekannt als Google. Ja, heutzutage mehr oder weniger ein Konglomerat von verschiedensten Dingen. Nicht nur YouTube, sondern es geht auch um autonomes Autofahren beispielsweise oder um Telefone, Android und in letzter Zeit natürlich auch das Thema KI. Ganz, ganz wichtig.
Ja, Alphabet hat meines Erachtens auf der Entwicklerkonferenz in der vergangenen Woche was ganz Interessantes gemacht. Sie haben nämlich in Aussicht gestellt, ihre eigene Suchmaschine möglicherweise zu disruptieren. Wir sehen das aktuell schon, wenn man bei Google irgendwas eingibt, was wahrscheinlich die meisten, wenn sie irgendwas suchen, immer noch machen, dann ist das erste Ergebnis oft schon KI generiert. Das ist ihr eigener Chatbot oder ihr eigenes Model Gemini, was da antwortet. Und man hat sich immer so ein bisschen gefragt, wie werden sie denn wohl bestehen gegen Perplexity und einige andere, die sagen, naja, die Leute werden vielleicht in 1, 2, 3 Jahren werden gar nicht mehr die Suchmaschine benutzen, sondern werden eben nur noch ChatGPT und Co. fragen. Und darauf haben sie reagiert. Am Ende musst du immer überlegen, wo wird die Werbung platziert? Und mit der verdient nun mal Alphabet das meiste Geld. Dass sie jetzt aber gesagt haben, wir erkennen das Problem, wir wollen KI in unsere eigenen Suchergebnisse stärker implementieren. Das ist ein mutiger Schritt. Das ist natürlich auch ein Schritt, der Unsicherheit mit sich bringt. Aber ich finde es spannender, als zu sagen, naja, das Geschäftsmodell wird wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch funktionieren. Und wenn wir uns die Aktie rein charttechnisch anschauen, dann ist das ja vielleicht Teil einer Bodenbildung. Die US-Indizes sind ja etwas schwächer als die europäischen. Also der DAX macht ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Davon sind der S&P 500 und Nasdaq 100 noch deutlich entfernt. Aber solange die Aktie hier über 150 Dollar notiert, würde ich durchaus davon ausgehen, dass sie bei Stärke in den Indizes auch wieder in Richtung 200 Dollar und darüber ansteigen kann. Und das wäre dann ein neues Allzeithoch.
Okay, sind wir gespannt. Wir machen den Sprung über den großen Teich, blicken zunächst nach Holland, die ASML Holding, ein Unternehmen aus dem Halbleiterbereich. Wir sehen hier schon den Chart, der schaut nicht allzu gut aus. Und man muss auch sagen, die Analystenratings sind zwar durchwegs positiv, allerdings wurden die Kursziele zuletzt gesenkt, beispielsweise von HSBC oder Barclays. Siehst du hier eine Bodenbildung?
Also möglicherweise, ich weiß das aus den Fragen heraus, dass hier viele auch langfristig investiert sind, weil man sagt, naja, was kann bei einem Unternehmen mit so einem großen Burggraben? Es gibt nicht so viele, letztlich gibt es nur einen ganz großen Anbieter von diesen Lithografiemaschinen, die man in dem Chipsektor braucht. Und das ist eben ASML. Aber damit stehen sie irgendwo am der Ende der Nahrungskette. Und ich habe ASML bewusst mal mitgebracht, als einen Kandidaten, der für mich dann im aktiven Handel nicht so spannend wäre, weil er eben, so wie du es eben schon gesagt hast, weil er eben eine echte relative Schwäche mit sich bringt. Also wenn man in dem Sektor investiert sein möchte, dann macht es aus meiner Sicht Sinn, auf die vergleichsweise starken Werte zu setzen. Eine TSMC ist stark, eine Nvidia ist stark. Achtung, Mittwoch nachbörslich kommen die Quartalszahlen. Eine Broadcom sieht ziemlich stark aus. Eine ASML ist von den Allzeithochs weit entfernt. Also wenn wir das Ganze charttechnisch betrachten, dann wäre ein Ausbruch über 690 Euro, der wäre durchaus bullisch. Dann hätten wir vielleicht so eine abgeschlossene Bodenbildung. Sollte die Aktie aber unter 625 Euro abrutschen, dann sieht es charttechnisch eher danach aus, dass wir die Tiefs nochmal testen.
Ja, klassischer Trendwechsel wäre das dann beim Ausbruch nach oben, nach unten wäre einfach der Abwärtstrend bestätigt.
Genau.
Jo, damit zu unserem letzten Wert, ein deutscher Wert, den hast du uns mitgebracht, und zwar E.ON, ein Unternehmen aus dem Energiebereich. Ich habe mir mal den Langfristchart angeguckt, das ist ja wirklich eine traurige Geschichte. Das Allzeithoch lag 2008 bei über 50. Davon sind wir jetzt meilenweit entfernt, auch wenn jetzt dieser kurzfristige Chartausschnitt gerade am Ende ein bisschen nach oben geht. Aber möglicherweise ist das auch der Grund, warum du es uns mitgebracht hast. Denn wenn man nur diesen Chartabschnitt anschaut, dann sieht das gar nicht so schlecht aus.
Genau, und ich dachte, ich bringe mal was für ältere Jahrgänge wie mich mit. Denn ich kann mich noch erinnern, dass E.ON vor der Finanzkrise meiner der Highflyer im DAX schlechthin war. Also E.ON hat sich so ähnlich entwickelt wie die Münchner Rück, immer weiter aufwärts, defensiv, aber wurde von allen gesucht und dann kam der große Einbruch. Wenn man sich allerdings den Chart der letzten Jahre anschaut, ja, viel seitwärts. Fairerweise muss man auch sagen, es gab in etwa eine Dividendenrendite zwischen 4 und 5%. Also es war kein Nullsummenspiel. Aber meines Erachtens ist die E.ON jetzt A aus dieser mehrjährigen Seitwärtsphase zur Oberseite ausgebrochen. Das finde ich einigermaßen bullisch. Und darüber hinaus, E.ON plant bis 2030 fast 45 Milliarden in den Ausbau von Energieinfrastruktur zu investieren. Und egal unter welcher Regierung, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir einen digitalen Ausbau schneller brauchen als bisher. Und ich glaube, auch der politische Wille ist da. Man hat auch den Eindruck, mittlerweile geht man auch ein bisschen lockerer. Das kann man sicherlich immer von beiden Seiten betrachten. Aber lockerer mit dem Geld, um in dem Sinne, dass man erkennt, man muss in Energieinfrastruktur investieren. Die Börse mag bei E.ON nicht so gern, dass der Fremdkapitalanteil relativ hoch ist, denn 40 Milliarden Investitionen müssen natürlich finanziert werden. Ich glaube aber, dass das ein verhältnismäßig defensiver Wert ist, mit dem man genau in diese Wiederentdeckung der Infrastruktur oder der Notwendigkeit hier zu investieren, mit dem man davon auf defensive Art und Weise profitieren kann. Ich bin auch investiert. Insofern mag das sein, dass ich hier eine subjektive Erwartungshaltung habe. Aber ja, das sieht ganz interessant aus. Bestenfalls fallen wir unter charttechnischen Aspekten nicht mehr unter 13 Euro.
Okay, ja. Naja, vielleicht ist das auch ein Unternehmen, was ein bisschen profitiert von dem neuen Bundeskanzler, dem neuen Koalitionsvertrag und wie du gesagt hast, eben dem Willen auch zukünftig in Deutschland wieder ein bisschen mehr Gas zu geben, was die Infrastruktur anbelangt. Ja, liebe Zuschauer, wir sind am Ende damit. Wenn euch der Content gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal. Ansonsten vielen Dank, Lars Eriksson, und ich freue mich dann schon auf das nächste Mal.